dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Heute wollen wir eine fast prekäre Frage diskutieren, und zwar: Können wir als Atheisten überhaupt jemanden überzeugen? Denn das wollen wir ja eigentlich. Die Frage ist, können wir das und können wir es häufig genug, und ist die Erfolgsquote womöglich so gering, dass es am Ende, wenn man mal ehrlich ist, Zeitverschwendung ist? Also sprechen wir letztlich nur zu uns selbst und bewegen wir wenig? Und bevor wir diese Frage erörtern, und ich hoffe, dass wir dort frohsinnigen Beiträgen kommen und das kein Beitrag wird, der nur Molltöne hat. Aber erstmal sehe ich das so. Bevor es dazu kommt, das gleiche Dilemma sehe ich ja auch auf der religiösen Seite. Also gerade in den letzten Wochen und Monaten war ich ja auch zu Gast bei anderen Formaten, Muslimen, Christen, Evangelikalen und so weiter. Und diese, aber auch so der Mainstream, also unzählige TV- und Radiosendungen, Predigten, hier in Frankfurt auf den Straßen, Missionierungsversuche und so weiter, das scheint kaum jemand wirklich zu erreichen. Und die Überzeugungskraft ist wohl auf beiden Seiten sehr begrenzt. Allerdings muss man dazu auch sagen, die Religionsgemeinschaften haben meist den Vorteil, Kinder und Jugendliche zu erreichen. Das heißt also Menschen in einem Alter, zu dem sie noch formbar sind. Und der Atheismus erreicht die Menschen meist erst so ab 50 Jahren aufwärts. Das merke ich durch die Google-Werbung, die ich mache für meine Bücher und auch für meine Vorträge. Da mache ich auch Werbung teilweise dafür. Und da sehe ich genau, wer draufklickt. Das sehe ich bei unseren YouTube-Abrufzahlen vom Ketzer-Podcast. Das ist alles ein bisschen so die ältere Bevölkerung. Und da gibt es also wenige Ausnahmen. Also ein Ketzer mit 40 Jahren, das ist eigentlich jung. Und mit 20 Jahren ist das wirklich eine Seltenheit. Ja, also die Frage ist ja eigentlich ganz grundsätzlicher Art: Wenn jemand religiös ist, dann ist dieser Glaube oft tief verwurzelt, also emotional, sozial, manchmal auch existenziell. Und kann man sowas überhaupt mit Argumenten erschüttern? Oder sind die Glaubensüberzeugungen so fest, dass sie sich rationaler Kritik schlichtweg entziehen? Und wenn das so ist, oder sagen wir mal, wenn das oft so ist, was bedeutet das dann für uns? Das möchte ich mit euch diskutieren. Lohnt es sich überhaupt, atheistische Argumente zu formulieren, sie aufzuschreiben, sie zu senden, sie zu podcasten und so weiter? Und ich möchte gerne wissen, wer ist denn überhaupt empfänglich für solche Gedanken? Gibt es da aussichtsreiche Fälle und aussichtslose Fälle? Und ich möchte wissen, mit welchen Mitteln kann man denn diese Leute am besten erreichen? Also was ist der beste Trick? Ja, und zum Schluss möchte ich noch klären, vielleicht gibt es ja noch andere Dinge beim Atheismus, als nur diese mühsame Aufgabe, andere Leute überzeugen zu wollen. Vielleicht ist das wichtig, aber vielleicht ist es ja nicht alles. Und vielleicht ist der Atheismus ja auch ein Wert an sich. Also ihr seht, ich habe viel vor mit diesem Beitrag. Und dazu werden mir heute zur Seite stehen meine Freunde Christian, Matthias und Viktor. Hallo ihr drei.
Hallo.
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 Ganz am Anfang möchte ich euch mal einladen zu so einer ganz, ganz kurzen Einschätzung. Habt ihr auch mal so das Gefühl, ach, ob das überhaupt einen Sinn macht, was ich hier tue, oder seid ihr jederzeit davon überzeugt?
Also ich diskutiere Sachen eigentlich, weil sie mich selber interessieren und weil ich es dann interessant finde, was ihr dazu denkt. Oder natürlich auch, weil ich denke, es ist so viel Unsinn, der von kirchlicher Seite verbreitet wird, das muss man einfach mal richtig stellen. So wie Christian immer sagte, ich muss hier noch so einen Fehler im Internet korrigieren. Ich tue es mehr so zweckfrei. Ich würde es vielleicht auch tun, wenn ich wüsste, ich würde nichts erreichen. Vielleicht würde ich es nicht machen, wenn keiner zuhören würde, aber ich glaube, es ist so, steht der Tropfen höhlt den Stein. Und wenn ich jetzt sehe, was andere auch noch machen, dann habe ich doch den Eindruck, dass insgesamt das einen Effekt hat.
Ja, also ich würde es auch machen, wenn ich keine Zuhörer hätte. Es geht mir auch nicht darum, hier unbedingt jemanden zu überzeugen. Ich sehe die Funktion von dem, was wir hier machen, nicht im Überzeugen selbst, sondern auch im Sammeln von Leuten, die vielleicht schon überzeugt sind und sie fragen, ob sie überhaupt spinnen, weil sie die Einzigen sind im Umfeld, die diese Überzeugung haben. Und die Erfahrung zeigt aber, dass doch irgendwie doch noch Leute überzeugt werden.
Ja, ich mache das, weil ich halt so im Internet sehe, dass da sehr viel kirchliche Propaganda verbreitet wird, so auf Facebook. Das ist unglaublich, wie viel Zeug da unterwegs ist, was vielleicht auch gar nicht direkt ersichtlich ist, dass das irgendwie einen religiösen Hintergrund hat und wo ich einfach sage, da muss auch mal dagegen gehalten werden. Das kann man nicht einfach so stehen lassen, damit nicht so in der breiten Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, dass das die Mehrheitsmeinung wäre, ne? Weil, wie du schon richtig sagst, ist das inzwischen eine Minderheit in Deutschland. Da müssen wir auch sichtbar sein und dagegen halten, wenn solche Sachen verbreitet werden.
Also dann gehe ich mal in das erste große Kapitel und da möchte ich erstmal rauskriegen, warum wollen wir überhaupt jemanden überzeugen? Also was haben wir davon? Was sind unsere Gründe, nicht nur, aufgepasst, nicht nur Atheisten zu sein, sondern Aktivisten? Und ich kann von mir sagen, ohne jetzt da große Anekdoten zu erzählen, dass das ganz schön viel Arbeit macht.
Also ein wichtiger Punkt wäre für mich, gerade wo ich jetzt drüber nachdenke, es geht eigentlich nicht um Recht zu haben, sondern die anderen liegen einfach falsch. Es könnte mir jetzt egal sein, was die Leute denken oder glauben, sofern sich das im gewählten Rahmen hält. Aber wenn ihr jetzt wüsste, es läuft einer in die falsche Richtung, ich wüsste, der will dahin und ich weiß, die richtige Richtung ist aber die andere, dann fühlt man sich halt dazu berufen, dem zu sagen, obwohl es einem ja auch egal sein könnte, hier, das ist die richtige Richtung und so fühle ich mich gegenüber den Gläubigen. Und das könnte mir egal sein, aber man meint halt, okay, das müsste denen ja eigentlich, man tut denen gefallen.
Ja, mich stören da so falsche Argumentationsweisen. Also das nervt mich richtig, wenn ich sehe, da argumentiert einer mit einer falschen Dichotomie oder wie auch immer. Wir kennen die ganzen Fehlschlüsse ja und das ist etwas, was ich sehr viel mache, dass ich dann sage, hier, der und der Schritt in deiner Argumentation ist falsch. Und das mache ich tatsächlich auch bei Leuten auf, in Anführungsstrichen, unserer Seite. Wenn da jemand falsch gegen Glauben argumentiert, dann sage ich auch da, der Schritt ist falsch.
Ja, ich sehe hier einfach einen Leerstand. Es gibt so wenig atheistische Sendungen und die fallen, als wir angefangen haben. Man hat überhaupt kein Podium gesehen, dass da Leute sich geäußert haben mit der Meinung, die ich habe. Und deswegen, als ich beruflich in der Lage war, zu machen, was ich will, habe ich gesagt, das ist nicht nur sozusagen eine Möglichkeit, sondern es ist auch eine Verpflichtung, dass ich dann sage, okay, andere haben nicht die Möglichkeiten, die würden gerne was offen sagen, aber ich habe die Möglichkeit, also mache ich das auch, damit auch ich für die anderen reden kann, die quasi berufliche Konsequenzen oder private Konsequenzen dafür haben.
Und was ist dabei unser Ziel? Also ich frage mal ganz konkret, ist es die Abschaffung, also jetzt nicht durch Verbot, sondern einfach durch Irrelevanz von Religion. Wollen wir die Religion quasi abschaffen? Also ohne, dass es jetzt ein Verbot wäre, weil das geht ja gar nicht. Ist das unser Ziel?
Mein Ziel wäre mehr Vernunft. Der Rest erledigt sich dann quasi von selber.
Also ich habe mich ja jetzt nur mit Fragen erstmal beteiligt, ne? Das ist eine Frage, die würde ich ganz gerne auch beantworten. Und ich habe so ein paar Leitlinien. Eine davon kommt von Steve Jobs. Und er sagt, wenn man für bestimmte Erklärungen zu viele Worte braucht, dann hat man die Sache oft nicht richtig durchdacht. Dann fehlt da noch irgendwas. Und weil die Welt und so Entscheidungen sind, wenn alles auf den Tisch gelegt wurde, oft einfach, auch bei komplexen Fragestellungen. Und das muss man jetzt nicht überdenken und denken, dass das also überall gilt. So, aber als eine Richtlinie finde ich das irgendwie so als Prüfstein ganz gut. Und deswegen verlange ich von mir diese Frage, will ich Religion abschaffen oder zurückdrängen, will ich beantworten mit Ja oder Nein. Das ist wie eine Fußballmannschaft, die will ja die gegnerische Mannschaft nicht abschaffen oder die will ja auch das Turnier nicht abschaffen. Niemand geht zur WM, um sie abzuschaffen, aber jeder geht dahin, um sie zu gewinnen. Und das heißt, die anderen müssen verlieren. Und ja, ich möchte die Abschaffung von Religion, nicht den Verbot. Aber so, dass das einfach keine Rolle mehr spielt, weil das schädlich ist, weil es echten Schaden verursacht und weil wir mittlerweile für alles, was man der Religion an Gutem andichten könnte, und ich finde, es ist angedichtet, das können wir auf eine andere Weise erreichen und das auch besser kontrollieren und die schädlichen Nebeneffekte besser beseitigen. Also für mich ist das schon das Ziel. Das möchte ich erreichen.
Wenn es einen Gott gäbe und das gut begründbar wäre oder so, ne, was weiß ich, wenn da so ein großer Kopf im Himmel hängen würde und runterschauen würde oder so, dann würde ich da ja dran glauben und dann auch gegen Atheismus argumentieren. Ne, also mir geht es darum, vor allen Dingen die schlechten Argumente aufzudecken und ich habe einfach mit der Zeit festgestellt, die Religionen haben einfach kein einziges gutes Argument. Jedes einzelne Argument, was Religionen haben, da sind entweder Lügen drin, Fehlschlüsse, Manipulation oder Drohungen.
Ja, ich würde Religion auch gerne verschwinden sehen, zumindest die falschen. und das sind meiner Ansicht nach alle. Vorher möchte ich gerne die Gesellschaft ändern. Ich möchte, dass wir in der Bundesrepublik genauso behandelt werden und nicht benachteiligt werden als Atheisten, dass wir nicht mehr uns anhören müssen, dass wir unmoralische Monster sind und dass es da nicht hinten und vorne irgendwelche Zuckerli gibt für religiöse Gesellschaften, die wir finanzieren müssen. Das ist sozusagen das Erste, was mich interessieren würde. Und bei der Gelegenheit natürlich durch Abschaffung von Religion noch den Weltfrieden zu kriegen, dass wir noch vielleicht so ein Schmankerl so obendrauf, so ein bisschen. Ich will nicht übertreiben, jetzt am Anfang.
Okay, dann gehe ich mal in das nächste Kapitel. Und zwar möchte ich gerne wissen, nachdem wir jetzt wissen, warum wir das wollen und was wir wollen, warum ist das so schwierig? Man muss es leider sagen, und ich bin da sicherlich keine Ausnahme, es wäre aber besser, ich wäre eine, Menschen ändern ihre Überzeugungen selten. Und selbst mit den besten Argumenten kann man da nur wenig ausrichten. Und jetzt möchte ich ganz gerne wissen, woran liegt es? Warum sind Glaubensüberzeugungen so widerstandsfähig? Und warum trifft Rationalität so selten auf offene Ohren? Feuerfrei? Was habt ihr für Ideen, Matthias?
Mir fallen zwei Mechanismen ein, die ich meine beobachtet zu haben. Das eine ist, dass die Leute nicht ernsthaft an der Wahrheit interessiert sind, sondern rationalisieren. Und deswegen wollen die auch gar nicht, dass du ihnen zeigst, wo die falsche Dichotomie ist, Viktor, sondern die wollen quasi das, was sie eh schon glauben, begründen. Rationalisieren ist was völlig anderes, als ergebnisoffen zu diskutieren. Ne? Sondern du suchst dir irgendwas, was jetzt deine vorgefasste Position bestätigt. Und das ist ja auch das, denke ich, wo man dann Leute kriegt. Zwar nicht viele, aber einige, wer wirklich nach der Wahrheit sucht, ja, der ist dankbar dafür, wenn er aufgezeigt kriegt, wo die Fehlschlüsse sind. Und das andere ist eben, das sage ich ja immer wieder, müsste ich auch mal ein Segment zu machen, ich glaube, viele Leute können gar nicht richtig vernünftig denken, die haben es nicht so mit der Logik. Und dann behelfen die sich damit, dass die überlegen, okay, wie verlässlich ist das jetzt, was jemand sagt? Und wenn der Großteil der Politiker und der Theologieprofessoren und sagen wir, der Öffentlichkeit alle sagen, jo, Christentum so, also wir sind Christen oder auch Harald Lesch, ne, gerade schon genannt. Und jetzt kommt der Viktor oder Jörn oder Matthias, dann haben wir nicht das Renommee quasi, um jetzt bei denen die komplette Identität, das komplette Weltbild umzukippen. Und dann könnte man wieder fragen, woran liegt das? Identität, weiß nicht, ob es in diesem Segment schon gefallen ist, ne, dass die ganzen furchtbaren Folgen, denen man sich vielleicht gegenüber sieht oder dieses Loch, in das man fällt, weil man die Sachen noch nicht durchdacht hat. Aber das sind die zwei Mechanismen. Ich glaube, die meisten Leute haben es nicht so mit der Logik und die wollen nur das rationalisieren, was sie schon glauben.
Ja, vor 14 Jahren hat Philipp Möller in einer legendären Debatte bei Disput Berlin das ziemlich auf den Punkt gebracht. Er sagte, ja, Religionskritik ist auf der einen Seite sehr leicht, weil Religion so absurd ist, ne? Das ist so leicht anzugreifen, und vergleicht das dann so mit der Zahnfee. Also ganz hervorragend hat er das da zerlegt und sagt dann aber, auf der anderen Seite ist Religionskritik aber auch sehr schwer, weil die Gegenseite finanziell auch so mächtig ist, dass da Leute wirklich von Staat finanziert werden, jahrelang eine Rhetorikausbildung zu machen, was sich dann halt als Theologiestudium schimpft. Und die sind dann halt so gut ausgebildet, die wissen, wie sie jemanden überzeugen können, auch mit falschen Argumenten.
Ich habe ja früher gedacht, dass Religion eine Sonderrolle spielt in Sachen Überzeugen oder nicht. Mittlerweile sehe ich das so, dass viele Probleme, die Leute nicht überzeugen zu können, gar nicht daran hängen, dass es Religion ist als Thema, dass dann quasi abgeschottet wird, dass emotional wird, irgendwelche Strohmänner rausgemacht hat. Das Ganze, alles, was wir dann hier bei religiösen Debatten sehen, kann man auch bei anderen sehen. Wir sind gar nicht mal in so einer Sonderrolle, wie man es sich gerne sehen würde, dass sie sagen würden, oh, da werden die fundamentalen Moralvorstellungen von den Leuten dann angegriffen. Die meisten Leute haben Moralvorstellungen, die haben eher nichts mit Religion zu tun, sondern die haben einfach Moralvorstellungen und dann haben sie noch Religion. Ja, und das, ob die sich zufällig gleich sind oder nicht, das ist denen oftmals auch egal, was der Papst sagt oder die evangelische Kirche oder der Moschee, der vorne sitzt. Und das ist halt ein prinzipielles Problem. Wie kann man Menschen dazu bringen, das Richtige zu glauben oder zu wissen und entsprechend ihre Handlung dann auch anzupassen? Ich sehe es gar nicht Religion als Besonderes.
Du hast dich eingerichtet in deinem, sag ich mal, Weltbild, Meinung, so, du hast deine Bekannten, musst die nicht ständig nerven, indem du da kritisierst, was sie sagen. Und in dem Moment, wo du jetzt so eine, sag mal, relativ wichtige Meinung ändern würdest, wäre das mit Konsequenzen verbunden. Und das Problem ist, die Kirchen halten die Leute ja auch dumm, sag mal so, à la Manfred Lütz nach dem Motto, ja, wenn du dann Atheist bist, dann hast du ja gar keine Werte mehr und Mitmenschlichkeit und so weiter. Und dann, das ist das, was ich vorhin sagte, mit diesem Loch, in das die Leute dann fürchten, sie würden fallen, weil alles irgendwie an dem Christentum festgemacht wird. Deswegen braucht man quasi so ein besseres Komplettangebot. Ne, nicht nur sagen, ja, da hast du einen Fehlschluss, sondern hier als Atheist kannst du so und so leben, wir müssen es quasi vorleben.
Ich fasse mal zusammen und dann gehen wir mit diesem in das nächste Kapitel. Ne, die Frage war, warum ist es so schwierig, Leute zu überzeugen? Und wir haben gehört, es werden die bestehenden Überzeugungen rationalisiert und oft auch sich schön geredet. Gerade haben wir gehört von Matthias, man braucht ein richtig gutes, kompaktes Gesamtangebot und nicht nur irgendwie ein Argument. Dann hat Matthias auch gesagt, es geht um Identität und nicht nur um rationales Einzelargument. Dann hat Viktor gesagt, es geht auch um die Finanzkraft und um die Scheinargumente, die von sehr gewieften Rednern vorgetragen werden, die mit diesem Geld dann eben entstehen. Und Christian hat gesprochen von Trägheit, von auch Verlust von Vorteilen und lauter solchen eher sekundären Gründen, ne, wo es nicht darum geht, ist das jetzt richtig und falsch, sondern eher, was habe ich davon, wie stehe ich da und so weiter, so diese ganzen Sachen. Also das ist ein riesiger Berg und es gibt sogar noch mehr. Also Sachen, die ihr jetzt nur angerissen habt, aber die einem sofort einfallen würden, wenn man das mal googeln würde. Ne? Also soziale Zugehörigkeit, ne? Gemeinschaftsbildung, man will dazugehören. Das ist in der Stadt egal, aber auf dem Land oft wesentlich. Dann Bestätigungsfehler, also einfach Fehlschlüsse. Davon hat auch der Viktor gesprochen. Ein weiterer Punkt sind persönliche Krisen führen dazu. Und als letzten Punkt, mein Lieblingspunkt, Tabus. Wir reden nämlich hier gegen ein Tabu an und es ist gar nicht so einfach, überhaupt auch erstmal sich Gehör zu verschaffen und nicht sofort der böse Bube zu sein. Es wird einem das Verbotsschild entgegengehalten, nicht nur von den Gläubigen, sondern auch so von den Wischiwaschi-Ungläubigen, die dann sagen, ja, man soll aber den Leuten den Glauben nicht kritisieren, das macht man nicht, ne? Und so weiter und so fort. Und was bei einem Nazi niemand sagen würde, ne? Ja, lass ihm doch seinen Glauben und so. Ne?
Doch, da sagt das Trump.
aber Tabus, finde ich, das muss auf jeden Fall noch in diese Liste. Also das ist ein riesiger Berg, den wir da hochlaufen müssen. Und jetzt frage ich mich, und damit gehen wir in den nächsten Abschnitt, wie kann man trotzdem und am besten, am ehesten noch was erreichen? Also was folgt jetzt aus all dem? Welche Lehre ziehen wir daraus? Und worauf sollte man sich am besten konzentrieren, um sich nicht sinnlos zu verschleißen? Und mein abschreckendes Beispiel dafür ist Viktor, der sich da mit katholisch.de und kat.net und also Leuten, wo mir das also echt zu blöde wäre, auf Facebook kabbelt und da versucht, den Leuten die Fehlschlüsse irgendwie unter die Nase zu halten. Also wirklich, wie kann man, also das verstehe ich nicht, ne? Viktor, du kannst dazu gleich was sagen, aber die Frage ist, welchen Tipp würdet ihr jemand geben? Und ich möchte es ganz gerne in zwei Abschnitte einteilen. Erstmal, wen kann man überhaupt erreichen? Und zweitens, welche Taktik funktioniert am besten? Also erstmal, wen kann man überhaupt erreichen?
Also ich habe irgendwann mir überlegt, man kann zwar, sagen wir mal, so Showdebatten führen, aber die führt man ja nicht, um den Gegenüber zu überzeugen, sondern um den Zuhörern die beiden Seiten vorzuführen. Die können dann entscheiden, wen sie für überzeugender halten. Für mich betrachte ich als Zielgruppe nicht sagen wir mal, Hardcore-Christen oder so, sondern ich glaube, Richard Dawkins nennt das so On-the-Fence-Leute, also die vielleicht noch unentschieden sind und dadurch aber vielleicht auch wirklich ergebnisoffen sind, was ich vorhin sagte, die an der Wahrheit orientiert sind. Das ist, glaube ich, auch so der eingebaute Ruin der speziell des Christentums, dass es ja diesen Wahrheitsanspruch hat. Das heißt, Wahrheit gilt im Christentum als hohes Gut oder sogar das höchste Gut. Und dann muss man natürlich so die normalen Wahrheitsansprüche irgendwie erfüllen, ne? Und dadurch lockt man die Leute dann quasi sich letztlich zu, oder einige sich zu informieren. Also eigentlich reicht es mir oft aus, dass die Information im Internet zu finden ist für die Leute, die sich dafür interessieren, die danach suchen. Wie das, was ich vorhin sagte, hier mit der Kirchenaustritt entlastet die Allgemeinheit, ne? So, wupp, jetzt ist es im Internet und jetzt ist das halt etwas besser auffindbar und dann mögen es welche finden oder vielleicht weiter verbreiten?
Ja, ich habe eigentlich nur zwei Zielgruppen. Die eine Zielgruppe sind die Leute, die mir am Herzen liegen. Und die andere Zielgruppe sind Leute, die mir auf den Keks gehen. Leute zum Beispiel, die an der Tür klingeln, ja, und mir das erzählen wollen oder am Bahnsteig missionieren wollen oder sonst was. Das sind auch Leute, die ich überzeugen möchte, dass sie falsch liegen und dass mein Weltbild korrekt ist und ihres total Wunschtraum. Das sind sozusagen die beiden hauptsächlichen Zielgruppen. Leute, die ich sozusagen im täglichen Leben an der Bäckertheke treffe oder so, da stehe ich nicht so mit und sage, ja, ich bin hier gekommen, um mit ihnen über Atheismus zu reden. Die interessieren mich eigentlich in dem Moment auch gar nicht, weil ich auch zu denen keine Beziehung habe, weder positiv noch negativ.
Also ich fasse mal zusammen. Matthias hat gemeint in der Frage, wen wollen wir überhaupt erreichen? Also wo macht es Sinn? Das sind Unentschiedene und Wissbegierige, die halt die Informationen suchen und dann sollen sie auch finden. Die Zuschauer einer Debatte, ne, und nicht die Teilnehmer selber. Und Christian sagt Freunde und Feinde. Aber aus unterschiedlichen Motivationen, ne? Aber was ich mir komplett abgeschminkt habe, das ist irgendwelche Debatten öffentlich, sonst wo mit Gläubigen. Das ist einfach komplett aussichtslos. Das betrifft aber nicht nur die Leute, die jetzt gerade in einer Debatte ums Überleben kämpfen. Ne, da sichert man erstmal seine Argumente ab und will erstmal gut aussehen und so weiter. Und überlegen kann man dann später noch. Aber auch die Leute, die das dann auf YouTube kommentieren. Und die ja eigentlich die Zuschauer sind und die Zeit zum Reflektieren haben. Weil ich beobachte es ganz oft, dass mühsam irgendwas erklärt wird und dann wird genau das gefragt und zwar 20 Mal nacheinander. Ne? Und dann erklärst du es nochmal und dann wird es wieder gefragt. Also es gab mal irgendwie einen der bekannten amerikanischen Atheisten, der mal irgendwie gesagt hat, Gläubige, das ist so, als könnten die dich nicht hören. Und ich finde, das hat er ganz genau auf den Punkt gebracht. Irgendwas ist da. Die fragen dich 30 Mal das Gleiche und dann, ja, du kannst aber nicht erklären, wie das Bewusstsein entsteht. Ne? Dann sage ich, pass mal auf, ich kann dir das hier nochmal und das und so. Und das, also, das ist einfach verloren. Also insofern für mich, wen wollen wir erreichen? Die Leute, die irgendwie mittendrin sind und man hofft, dass sie dann irgendwie Argumente mitbekommen und that's it. Und viele sind auch einfach nicht mehr erreichbar. Und jetzt gehen wir mal zur nächsten Frage, nämlich welche Taktik funktioniert am besten? Klar, natürlich das persönliche Gespräch und so, ne, das ist, wenn man so direkten Zugriff hat, aber ich meine, wo erreicht man das meiste? Also wie erreicht man als Aktivist möglichst viele Früchte in seiner Arbeit? Was meint ihr?
Man kann sich so vorstellen, wir haben einen großen Brocken, den wir aufbrechen müssen. Und deswegen brauchen wir zwei Methoden. Das eine ist der Vorschlaghammer, mit dem man einmal richtig fest draufhaut, dass ich, in der Hoffnung, dass sich ein paar Risse bilden. Und dann Wasser, das in die Ritzen reindringt und dann über den Winter aufquillt und den Stein zerbröselt. Und das ist jetzt übertragen. Es gibt zwei Arten von Atheisten. Das sind die netten Atheisten, die, weil mein Freund ist Atheist und der sagt, der hat nie sowas Schlimmes gesagt wie du. Und es gibt die Arschloch-Atheisten. Und zwar sind es die Tabubrecher. Mohammed hat eine 6-Jährige geheiratet und Sex mit ihr gehabt, als sie 9 war, steht in der Biografie von Mohammed drin und sein Pferd hatte Flügel an den Hufen, was aerodynamisch doch fragwürdig ist. Jesus hat die Raumfahrt erfunden und das sind einfach Sachen, die kann man sagen, die machen aber keine Freunde. Aber die sind wichtig, sie zu sagen, damit dann Leute sagen, die dieses, aus diesen Tabuzone rauskommen. Jetzt werde ich nie Freunde werden mit Leuten, die ich da vor den Kopf stoße. Deswegen braucht es auch die anderen, nämlich die netten Atheisten, die reden dann quasi auch fürsorglich und vorsichtig und fassen auch keine Tabus an, die dann heilig sind. Aber einer muss auf den Tabus rumklopfen und das mache ich gerne ich. Also das macht mir große Freude, braucht mich auch nicht dafür bezahlen, werde ich auch nicht. Das ist meiner Ansicht notwendig, dass wir beide haben. So, also der Yin und Yang der Atheisten.
Halt mal wirklich zu zeigen, wo sind eigentlich so die komplett albernen Stellen in der Bibel und so, ne, wo halt kein vernünftiger Mensch mehr sagen würde, das ist wirklich tatsächlich genau so passiert. Ne? Und auf der anderen Seite finde ich es immer gut, an Sachen anzuknüpfen, wo man davon ausgehen kann, dass der andere die schon glaubt. Also zum Beispiel sind ja selbst ein Großteil aller Christen glaubt ja an Evolution und dass es die Erde jetzt schon einige Milliarden Jahre gibt und so. Klar gibt es da auch Extremisten, die das bestreiten, aber wenn man da dann anknüpft und sagt, hier, wenn es doch Evolution gibt, dann gab es doch gar nicht Adam und Eva. Und wenn es Adam und Eva nicht gab, dann gab es den Sündenfall nicht, dann gibt es keine Erbsünde und dann brauchen wir keinen Messias, der uns erlöst.
Dieses Vorleben, die Leute sehen, die wissen, du bist Atheist, da können die Leute sehen, okay, du kannst ein befriedigendes Leben führen, kannst ein netter Mensch sein, kannst auch selbstlos sein. Auf die Dauer zeigt das eben, ein Atheist fehlt nichts. Und dann ist es natürlich wichtig dann auch, dass die wissen, dass man Atheist ist. Also quasi, die müssen quasi nicht wissen, warum man Atheist ist, sondern aber die müssen wissen, dass man Atheist ist, damit sie sehen, dieser alternative Lebensentwurf, der funktioniert. Und das wäre also vielleicht Erfolgsgeheimnis 1, aber das ist natürlich eine sehr langfristige Strategie, will ich gar nicht sagen. Ich meine, es kommt ja dann, wenn du lange genug Atheist bist, dann ergibt sich das quasi, ohne dass du was dafür tust. Ist ja eigentlich auch ganz gut. Ein anderer Punkt waren diese Respektlosigkeiten. Ich meine, wir kriegen immer wieder Zuschriften, weil Respektlosigkeit ist ja jetzt auch kein Argument. Aber viele Gläubige, die haben halt so viel Respekt vor dem Glauben. Und wenn die sehen, dass wir, also man kann ja sagen, man glaubt nicht an Gott, aber dann denken die ja, oh, die wollen ja nur sündigen und dann wäre es denen lieber, dass es keinen Gott gibt. Aber so wie wir hier, sagen wir, ständig den Heiligen Geist lästern und so weiter, kommt ja doch glaubhaft rüber, dass wir wirklich fest davon überzeugt sind, dass es keinen Gott und keine Hölle vor allem gibt. Und dann, das ist aber auch wieder was, was so auf lange Sicht wirkt. Vorhin dachte ich noch, dass die Theologen, die werden quasi dafür bezahlt, hier immer die ganzen Pro-Religion-Argumente rauszuarbeiten. Die haben also quasi 2000, 3000 Jahre Vorsprung in der Herausarbeitung der Argumente und wir müssen das jetzt aufholen, diesen Vorsprung. Und dazu muss man halt diese Argumente der Gegenseite immer mal wieder drehen und wenden, bis man die so griffig kriegt wie die. Ja, und da haben wir halt ein paar tausend Jahre nachzuholen. Dafür sind wir eigentlich ganz gut dabei.
Also es geht darum, welche Taktik funktioniert am besten? Und ihr habt gesagt, das war der Christian, der Vorschlaghammer und das Wasser, was ich eine sehr schöne Analogie finde. Um Tabus aufzubrechen, darum ging es ihm. Die Ernte kommt dann später. Das ist eine Sache, die wirkt auch in die Gesellschaft hinein. Und die Früchte, die kriegt man vielleicht nie mit. Und sie ergeben sich vielleicht 10 Jahre später oder sowas. Also ich meine, warum haben wir irgendwann die Ehe für alle bekommen? Unter großem Konsens übrigens. Das hat mal irgendwann, haben das Leute angefangen und die haben auch nicht sofort ihren Lohn bekommen. Dann hat Viktor gesagt, anknüpfen an Überzeugungen, die schon vorhanden sind, beispielsweise Evolution. Matthias hat gemeint, man kann es vorleben. Was auch dazu führt, dass man nicht mehr als fieser Sünder vorgeführt werden kann. Also das Argument ist dann vom Tisch. Und eine gewisse Lustigkeit und Respektlosigkeit gegenüber diesen Argumenten. Das finde ich alle gut. Ich möchte auf eins noch hinweisen, und zwar das persönliche Gespräch. Weil es mal sagt, das ist mal persönlich und so. Davon würde ich persönlich abraten. Ich glaube, es gibt keine effektiveren Möglichkeit, um sich wirklich gute Freundschaften kaputt zu machen, von Freunden, von denen man nie gedacht hätte, dass die da empfindlich sind. Da habe ich mir selber schon dermaßen die Finger verbrannt, ohne es zu wollen. Man sagt dann irgendwann so beiläufig dann irgendwie, nee, das ist übrigens so und so, und das und das. Und dann kriegt man da sofort entrüstete Gegenrede und dann sagt man sich, ja, ich will jetzt hier nicht diskutieren, aber das kann ich jetzt so nicht stehen lassen, da will ich nur ganz kurz was sagen. Und schon hast du da einen Krieg angezettelt und das kann wirklich einen Riss verursachen, der dann irgendwie immer breiter wird. Also dich kann dann nur davon abraten, das ist es einfach nicht wert. Was ich noch ganz gut finde, ist die Frage, ob man stattdessen die Religion sowieso als Konzept irgendwie angreift oder ganz konkret die Kirchen und die Priester. Und das habe ich auch im Ketzer-Podcast gelernt, wie scharf man die angreifen kann und wie fruchtbar das ist, dass man da auch wirklich Leute am Wickel bekommt. Der Bischof oder so oder der Papst und so weiter. Da hat man dann irgendwie was, wo man sich abarbeiten kann. Und ich habe festgestellt, dass die Öffentlichkeit auch eher bereit sind, diese Institutionen und diese Menschen, also die Priester jetzt aber in ihrer Funktion, nicht als Menschen, sozusagen unter den Bus zu werfen. Nach dem Motto, ja gut, also dass die Kirche schlecht ist, das glaube ich. Oder dass die Priester dummes Zeug reden, ja, das glaube ich. Also das ist irgendwie so ein erster Hebel, der irgendwie ganz gut funktionieren kann. Und deswegen finde ich, wenn es darum geht, welche Taktik funktioniert am besten, ist die scharfe Kirchenkritik und Priester kritisieren, die ganzen dummen Reden und das ganze blöde Geschwafel und allein die Ausdrucksweise, das würde ich empfehlen. So, und ich habe noch einen kleinen Nachschlag, den müsst ihr aber auf den Teller tun. Und zwar haben wir denn bereits was erreicht? Haben wir denn Erfolgsmeldungen? Wir geben hier Tipps, ne, wo wir auch wissen, klappt es auch?
Also ich habe es wahrscheinlich schon etliche Male erzählt, als ich mit dem Studium angefangen habe. Da war irgendwann eine Veranstaltung über religiöse Gewalt oder so. Und der Dozent erzählte, also ich waren vielleicht 100 Leute, und erzählte irgendwas über religiöse Gewalt. Und am Ende meinte ich ja, ob die religiöse Gewalt nicht vielleicht auch was damit zu tun haben könnte, dass in der Bibel ja ständig so zu religiöser Gewalt aufgerufen wird oder so. Und dann drehten sich also alle 100 Augenpaare zu mir und alle waren sich einig, dass ich ja hier irgendwas aus dem Kontext reißen würde. Ne? Also es war völliges Unverständnis dafür, dass in der Bibel jetzt irgendwie dieses Gewaltpotenzial drin ist. Das hat sich mittlerweile, ich sag mal, dank 9-11 vielleicht auch, aber immer wenn ich in Paderborn gehe, dann gehe ich in die Bonifatius-Buchhandlung. Das ist natürlich so eine kirchliche Buchhandlung und da, die haben so eine, auf der oberen Etage, weiß ich ja, das normale Publikum da gar nicht für interessiert, haben die so Theologie, Bibeln und so weiter. Und dann gucke ich mir immer dort die Titel an. Und mittlerweile werden also die Kritikpunkte an der Bibel oder an der Religion, die wir seit Jahrzehnten vorbringen, also jetzt nicht wir als Ketzer-Podcast, so, die von Kirchenkritikern seit langem vorgebracht werden, die werden mittlerweile aktiv von Apologeten angesprochen. Also von selber hätten die sicher die Öffentlichkeit jetzt nicht darauf hingewiesen, ne, dass da dieses ganze Gewaltpotenzial und so weiter und Diskriminierungspotenzial ist, sondern das kommt daher, dass wir das immer wieder ansprechen. Es gibt natürlich noch genug, über das man sich ärgern kann, ne, aber es ist zumindest mal so eine Dynamik drin, es tut sich was, und B, es tut sich was, was uns eigentlich entgegenkommt.
Wo ich meinen Erfolg auch so ein bisschen dran messen würde, wenn ich es könnte, aber ich kann es nicht, ne? Das ist, dass man allgemein die Bevölkerung, aber jetzt nicht alle, sondern so das Publikum, das man so hat, das Umfeld, in dem man sich bewegt, die eigene Blase, ne? Dass man die fit macht, zu argumentieren, dass sie sofort erkennen, ah, das ist jetzt dieses Argument und da muss ich jetzt praktisch wie Schachzüge, ne? Das ist jetzt die sowieso Eröffnung, kenne ich, da muss ich so und so drauf antworten. Und wenn wir das beim Ketzer-Podcast immer wieder vorexerzieren, dann können das die Leute irgendwann auch in ihren eigenen Debatten. Und das muss man immer und immer und immer und immer wieder in allen möglichen Konstellationen machen, weil sich das immer wieder neu versteckt, praktisch immer der gleiche Trick in einem anderen Mantel sozusagen. Also man muss das einüben, wie man argumentiert, und man muss es üben, das überhaupt auch erstmal zu erkennen.
Was mich besonders immer freut, ist, wenn wir Zuschriften bekommen von Leuten, die per E-Mail uns schreiben hier, wir haben den Ketzer-Podcast gehört und es hat mir geholfen, da auszusteigen und die Argumente haben mich überzeugt. Und das ist das, was mir persönlich am meisten gefällt, wenn ich sage, ich gehe ja nicht mit sehr positiven Erwartungen daran in den Ketzer-Podcast, will ja niemand unbedingt überzeugen, aber wenn das dann doch passiert, dann ist das doch mehr als ein hübscher Beifang, wie man so sagt bei der Fischerei.
Und Christian, ich kann dir sagen, dass ich das ganz oft gesagt bekomme, wenn ich dann irgendwie es rauskommt, dass ich beim Ketzer-Podcast mitmache. Ich bin dann nur ein kleineres Licht, ne? Ihr seid ja so die beiden, die Urketzer, ja. Und das höre ich oft. Und das kann ich euch gerne mal sagen, dass ihr da wirklich, wirklich was erreicht habt. Das hat wirklich einen Impact. Also ihr sendet nichts und wir alle senden nicht ins schwarze Nichts hinein, into the void, sondern das hat wirklich einen Impact. Das kriege ich ganz oft mit. So, und jetzt gleich ins nächste Segment, und zwar ins letzte. Das ist noch ein kleiner Nachschlag. Oft ist ja so die Nachspeise auch das Beste an so einem Menü. Und zwar, also für mich geht es nicht nur um Atheismus, sondern eben auch um Aktivismus. Ich will was erreichen. Und trotzdem finde ich aber, der Atheismus ist auch ein Wert an sich. Also diese Überzeugungen von anderen Menschen muss nicht der einzige Maßstab sein, an dem man das misst. Vielleicht macht ja einfach auch die Beschäftigung damit Spaß. Vielleicht macht das Nachdenken darüber klüger. Und beispielsweise sind wir ja auch zum Mond geflogen, ne, obwohl wir bis heute nicht wissen, was wir da genau wollen. Also auf den ersten Blick ist es nicht offensichtlich, aber auf den zweiten Blick schon. Es hat auch den Blick auf uns selber verändert, auf uns als Spezies. Wir haben da gelernt und so weiter und so fort, ne? Und irgendwie der eine Schritt reiht sich an den nächsten und man muss einfach immer in Bewegung bleiben. Und dann kommt man irgendwo mal an. Und deswegen ist die Frage, ist das irgendwie ein Wert an sich?
Für mich ist Vernunft ein Wert an sich. Und der Lackmustest, sozusagen die Minimalanforderung für Vernunft, ist eigentlich, dass man Religion ablehnt. Und das erkennt man schon daran, dass ja jeder alle anderen Religionen ablehnt, bis auf die eigene im Zweifel. Ne? Und über viele Sachen kann man vielleicht diskutieren, ist es jetzt so, oder wir wissen noch nicht. Aber dass Religion, die existierenden Religionen abzulehnen sind, das ist eigentlich so ein Minimum. Und solange Leute noch Religion akzeptieren, ist es mit der Vernunft noch nicht so weit.
Das Gute ist die Vernunft, und die Vernunft führt uns halt zum Atheismus, also zumindest wenn man halt sich mit den ganzen Argumenten mal auseinandersetzt von religiöser Seite. Und wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, bei jedem Einzelnen, es gibt kein einziges Gegenargument, kein einziges Gegenbeispiel von einem religiösen Argument, was nicht entweder einen Fehlschluss enthält, eine Lüge, eine Drohung oder eine Manipulation.
Ja, es ist bitter.
Eine Bingo-Karte mit 4.
Atheismus ist an sich kein Wert, aber es gibt Humanismus, es gibt halt auch positive Weltverschwörungen, die noch quasi noch dazugehören, wenn man sozusagen eine positive Wertvorstellung vermitteln möchte. Ne? Man kann Leute vom Glauben abbringen, aber man muss sie nicht ins Nichts aussetzen im Nihilismus, über den wir ja heute schon gesprochen haben. Und auch Ethilismus ist keine Lösung.
Ich meine, das ist ein Punkt, über den ich wirklich viel nachdenke, gerade in der letzten Zeit, ohne da jetzt ein Ziel zu haben. Aber manche Sachen, die wägt man ganz gerne so ein bisschen hin und her. Und ich finde halt, dass dieses rational zu denken und auch frei zu denken, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und für euch wirkt das vielleicht so, ne, weil ihr irgendwie auch so vom Typ her seid ihr so. Ne? Aber wenn man mal sich die Menschheit in den letzten 2000 Jahren anguckt, ne, rational und frei zu denken und nicht schon von vornherein irgendwie manipuliert zu sein oder Angst zu haben und so weiter, das ist, finde ich, ist ein Wert. Und Wahrheit macht Spaß. Ne? Was ist wahr, sich damit zu beschäftigen und so weiter und nicht zu sagen, ja, da haben wir so ein Buch, da steht alles drin, halt die Fresse, liest das Buch und so. Ne? Das finde ich irgendwie, das hat was zu tun mit Menschsein. Das Menschsein macht Spaß, wenn man sich irgendwie an solchen Sachen irgendwie abarbeiten kann. Und ich habe noch einen Punkt, und zwar die Wissenschaft und auch die Ingenieurskünste und Medizin, alles so diese ganzen Sachen, ne? Das hat so viel Gutes bewirkt, aber deren Existenz und deren Freiheit ist auch nicht garantiert. Die müssen verteidigt werden und die sind unter Beschuss von Religioten, sage ich jetzt mal in dem Fall. Und das sehen wir gerade in den USA. Und deswegen ist Atheismus das Bollwerk dagegen und ein Wert an sich sozusagen, weil es das schützt. Und wir profitieren da von tapferen Menschen, die vor uns gelebt haben. Und es liegt jetzt, finde ich, an uns. Das ist auch irgendwie ein Gebot des Anstands, dass wir die erkämpften Freiheiten auch nutzen und dann auch dann die Fackel ein bisschen weitertragen. Und unsere Vorfahren, die wären dankbar gewesen für die Möglichkeiten, die wir heute haben. Die würden sagen, was, das nennt ihr Schwierigkeiten? Da wären wir froh gewesen sozusagen. Ne? Und deswegen finde ich, das ist so ein Zins, den wir sozusagen auch zurückzahlen. Und man kann das nicht nur einfach benutzen und sagen, Dankeschön und Mund abwischen. Deswegen, das wären für mich wichtige. Ach so, und der letzte Punkt ist noch so eine Art persönlicher, intellektueller Waschzwang. Das ist eine Formulierung von Joachim Karl aus einem bekannten Buch, Das Elend des Christentums, entstanden 1968, ein Klassiker. Persönlicher intellektueller Waschzwang, und ich würde noch hinzufügen, angesichts der Blödheit von religiösen Reden, und das muss man irgendwie abwaschen, und das geht am besten, indem man sich mit der Gegensalbe sozusagen salbt. Ja, Matthias, vielleicht noch ein Schlusswort von dir?
Manche Leute bringen die Menschheit voran, manche, die schwimmen vielleicht so mit und manche bremsen sie aus. Ne? Und da möchte man halt gerne bei denen sein, die die Menschheit voranbringen. Und da gibt es viele, 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 ich stelle mir das vor wie so ein Ameisenhaufen, so ein Baum mit Ameisen oder so, gibt es viele, viele Stellen, wo man was machen kann. In der Wissenschaft vielleicht, in der Politik, im Aktivismus, als Erfinder oder so. Ne? Aber bei mir ist es halt so, dass ich mich gerade hier in der Nische-Region gefunden habe und als Ökonom natürlich auch immer denke, so, ich muss mich da einbringen, wo sonst keiner macht. Ne? Da habe ich den größten Grenznutzen sozusagen. Wenn ich der millionste Umweltaktivist bin, da kommen sie auch ohne mich aus. Das ist jetzt wie so eine kleine Ameise. Ohne jetzt weiter darüber nachzudenken, bearbeite ich hier mein kleines Feld, so wie da mit den Kirchenbilanzen neulich. Und weiß, ich bin, oder stell mir vor, ich bin Teil, also stell mir das nicht ständig vor, aber jetzt wollen wir drüber reden, einer großen Zahl von Leuten, die Menschheit voranbringen, dass wir hier die Menschheit voranbringen, wenn wir Religion durch Vernunft versuchen zu ersetzen, dann weiß man, man arbeitet in die richtige Richtung.
Ja, und man muss sich immer vergegenwärtigen, auch wenn es uns langsam vorkommt und du sagst so die kleine Ameise, ne, aber da ist Bewegung drin und man weiß, eins ist sicher, die Zeiten werden nicht so bleiben, wie sie jetzt sind. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch und er lautet:
Die Religion des einen Zeitalters ist die literarische Unterhaltung des nächsten.
Ralph Waldo Emerson. Er lebte von 1803 bis 1882. Er war ein US-amerikanischer Philosoph, Schriftsteller und Führer der Transzendentalisten in Neuengland. Was alles gibt. Und das war die 160. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Hört euch gleich eine weitere Folge an oder schaut bei unseren Kollegen rein. Zum Beispiel der Atheist Media Blog mit täglichen News aus der Welt des religiösen Irrsinns oder die Artikel von awq.de oder der Podcast von Man glaubt es nicht oder den YouTube-Kanal von Atheismus TV und ganz neu den Kanal von Neuer Atheismus TV. Und diese Adressen und weitere Empfehlungen findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Viktor, Christian und Matthias. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, auch die uns live geholfen haben. Ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.